Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Oder brauchst du schon Rettungssanitäter? Hallo Jan.
Was soll diese passiv-aggressive Stimmung, die du jetzt schon wieder verbreitest? Ja? Männergrippe oder was?
Ja, ich wollte eigentlich einen leichten Einstieg wählen. Ich wollte eigentlich nur sagen, wie geht's meinem bremischen Patienten? Heute, also diese Woche mit dir einen Termin zu kriegen, aus nachvollziehbaren Gründen zur Aufnahme, ist schwieriger als ein Facharzttermin.
Ja, schöne Grüße vom Problemkind. Man hört es sicherlich, mir geht's so mittel. Einfach eine ordinäre, aber dann doch relativ nervige Erkältung, die jetzt seit ein paar Tagen auch die Stimme ziemlich mitnimmt und deswegen, ja, mein Gott, müssen wir durch. Ja? Ja. Ist auf jeden Fall kein Corona. Popo zusammenkneifen und aushalten und dann ist auch am Wochenende hoffentlich wieder gut.
Danke für diese Zusammenkneif-Details, aber es war, um das gleich klarzustellen, es war überhaupt nicht passiv-aggressiv gemeint, sondern im Gegenteil. Toll, schön, mein Freund. Ich freue mich und ihr freut euch hoffentlich auch alle, dass Jan da ist und dass wir noch eine Folge hinkriegen vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart, zu dem es einiges zu sagen gibt. Dazu gleich nochmal offiziell herzlich willkommen an alle. Folge 215 und Krankheit oder nicht, wir fanden den Titel, den wir schon am Sonntag beschlossen hatten, der sich noch aufs Frankfurt-Spiel bezieht, fanden wir eigentlich so gut, dass wir gesagt haben, so, den lassen wir jetzt einfach stehen. Punktlos glücklich. Denn das war, und ich spring jetzt mal rein, ja, in das Schwimmbecken unserer Träume, denn das war so doch überwiegend das Gefühl, oder? Punktlos glücklich nach dem Spiel gegen Frankfurt.
Ja, und ganz untypisch Siegert, auch direkt nach Abpfiff. Also ich bin dann ja normalerweise jemand, der nochmal so zwei Tage vor sich hingrummelt und den Grinch spielt und ach verdammt, das hätten wir doch gewinnen müssen. Nee, in dem Fall war es jetzt dann auch wirklich unter dem Aspekt dessen, was Frankfurt die Wochen davor auch abgebrannt hat, also an Feuerwerken, war ich schon beeindruckt von unserer Leistung in der Summe, auch wenn es dann unterm Strich leider nicht gereicht hat. Chancen hatten wir ja noch ein paar, da können wir gleich nochmal kurz drüber reden. Mhm. Aber im Großen und Ganzen fand ich die Leistung aller Ehren wert, auch unter dem Aspekt, dass Staye fehlte, dass Agu fehlte und so. Vollkommen, für mich vollkommen in Ordnung. Wie war es für dich?
Exakt genauso, deswegen waren wir uns ja auch bei Punktlos glücklich relativ schnell einig. Ich fand auch, und wir können ja mal andersrum starten mit Tipps und gerade die Aufstellung. Ich hatte ja schon so ein Euphoriegefühl und habe mich zu so einem 3-2-Auswärtssieg aus dem Fenster gelehnt, ja, und du warst von einem hohen Sieg Frankfurt ausgegangen. Die Wahrheit irgendwo in der Mitte, aber ich muss schon sagen, dass mich das auch beeindruckt hat und glücklich vielleicht, es ist ein bisschen provokativ, kann man punktlos glücklich sein im Profifußball ja eigentlich nicht, aber wie wir gerade nach diesen ersten starken 10 Minuten von Frankfurt, wo ich ja schon dachte, da das Spiel beruhigt haben und in der ersten Halbzeit schon unter Kontrolle gekriegt haben und dann das 0-1 kurz vor der Pause ja eigentlich jetzt nicht unbedingt zwingend verdient ist, das hat mir schon bis zur Halbzeit Respekt abgenötigt, muss ich sagen.
Ja, und vor allem, also nicht nur nicht verdient, sondern wie ärgerlich man wieder irgendwie, weiß ich nicht, 30 Sekunden vor der Pause nach einer wirklich auch defensiv super disziplinierten Leistung dann wirklich einfach einmal eine Person Tiefschlaf und dann hast du halt noch nicht mal die Chance irgendwie direkt drauf zu antworten, sondern gehst praktisch direkt mit diesem Nackenschlag in die Pause. Super nervig, wirklich super nervig.
Richtig, und wieder genau das Ding, ne, wie man das so von früher, so ein altes Werder Revival-Gefühl. Ne? Man kämpft sich rein, man befindet sich auf Augenhöhe gegen stärkeren Gegner und kriegt dann 2 Minuten vor der Halbzeit so einen Nackenschlag.
Genau das.
Ja, individueller Fehler, wo hast du den gesehen? Bei wem? Bei dem Gegentor?
Lien lässt Götze einfach gehen. Also Lien steht ja wirklich, es steht ja wirklich vier, also beim Torschuss steht er 3-4 Meter hinter Götze und du siehst halt richtig in seinem Gesichtsausdruck, dass er merkt so, nein, das wäre meiner gewesen.
Ja, okay, weißt du? Stimmt, Lienen sowieso, fand ich, hatte nicht seinen besten Tag, war einer der Schwächeren bei uns, also gerade auch im Vergleich zu Leo, den ich bärenstark fand, gerade in der ersten Halbzeit. Der total Struktur reingebracht hat. Ja, okay, Lienens Fehler, okay, aber das ist dann natürlich auch schon, guck mal, da ist der Ball dann natürlich auch schon auf dem Elfmeterpunkt sozusagen, ne? Und das war auch sehr, sehr stark gemacht, sowohl, ich weiß gar nicht, wer das links war, wer sich da durchgespielt hat.
Etikette, ne?
Lichtetikette, den ich meine. Dann in der Mitte.
Ach so, ja doch, das kann sein.
Der Ball kommt von links schon ganz gut rein, ob das mal. Ja,
die Ablage war halt super, ne? Also diese Ablage war halt super, ne? Die ist von der Brust auf den Elfer tropfen lassen.
Richtig, ne? Und dann auch Götze, ne? Der halt auch die Ruhe hat und den genau da hinschießt, trocken.
Ja, furztrocken, ne?
So, da ist auch ein bisschen individuelle Klasse natürlich dabei, die du nicht immer so verteidigen kannst. Aber trotzdem wäre es da möglich gewesen, ne? Und umso ärgerlicher, dass dann einmal die Konzentration nicht da ist.
Ja, und Leo, Leo, wirklich gute Leistung, fand ich auch. Aber halt irgendwie hat er dummerweise seine Füße falsch rum angeschraubt. Also abschlusstechnisch war das ja, also das war ja abenteuerlich.
Ja, ich sag mal so, man muss ihm zugutehalten, dass er als einziger schießt. Aus der Distanz. Okay.
Ja gut, das kann man mir auch zugute halten. Ich sag mal so, ist der Einzige, der versucht, Finnisch zu sprechen, aber könnte das nicht.
Okay, ich habe es ja nicht bewertet. Ja. Stell das so in den Raum. Ja, und natürlich, also, Digga, ja, eine Streuung, also.
Ja. Und zwar nicht nur links, rechts, sondern halt eben auch Sky's the limit.
Wundert mich auch, dass er da nicht einige Bankentürme zum Einsturz gebracht hat.
Genau.
mit so einem schönen Dropkick rüber nach Manhattan.
Ja.
Ach man, ja, schade. Trotzdem, er zieht ab und ich fand ihn in der ersten Halbzeit wirklich mit den stärksten Bremer, muss man sagen.
Ja.
Neben Niklas Stark, ja, wo du auch gesehen hast, warum der spielt. Ja. Die ersten 10 Minuten waren Mamouche und Etikette ein paar Mal durch, auf unserer rechten Abwehrseite, auf der Starkseite. Da sah aber auch Friedel zweimal wirklich aus wie so ein 12-Jähriger, wie er sich da halt stehen lässt. Und dann hat er sich aber auch so geil reingebissen, dass danach von
Etikette und
Mamouche,
Friedel auch.
Und Niklas Stark aber auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Und Veljkovic auch. Über die Seite von Veljkovic, über deren rechte Seite kam so gut wie gar nichts.
Ja.
Also da muss ich schon wirklich sagen, fand ich schon wirklich gut. Und was mich dann zweite Halbzeit wirklich beeindruckt hat, war nämlich gerade nach diesem tragischen Ende der guten ersten Hälfte, ne, mit dem Götze-Tor, dass wir da das schaffen, offensiver zu werden ein bisschen, aber die Balance zu halten.
Ja, das stimmt.
Das fand ich wirklich gut.
Ja, das stimmt, das fand ich auch und muss man auch sagen, im Rahmen dessen, was unsere Möglichkeiten waren, auch relativ gefährlich gewesen, ne?
Ja,
also ich fand das auch im Spiel ins letzte Drittel wirklich erstaunlich gut dafür, dass uns halt eben mit Stay auch wirklich echt ein wichtiger Spieler für diese krassen Gegner fehlte.
Ja, und trotzdem fand ich dieses Ausspielen im letzten Drittel, der letzte Pass, war dann auch oft der Haken.
Ja.
Ne? Also war dann auch oft das Problem. Denn hast du völlig recht, also Box-to-Box, sag ich mal, zweite Halbzeit fand ich beeindruckend, weil Frankfurt natürlich mit diesem Personal, Mamouche, Etikette und so weiter, und dann waren ja auch noch Knauf und Shaibi kamen ja noch und so. Ja. Das sind ja alles Raketen.
Ja.
Auch diese Außenspieler, Collins und Brown. Ja. Alter, das sind ja Zehnkämpfer, Sprinter.
Ja, ne? Und wir hat Collins Köhn ein ums andere Mal abgekocht.
Ja, beziehungsweise in der zweiten Halbzeit dann. In der ersten Halbzeit, da wollte ich nämlich gerade was zu sagen. Aber Frankfurt hat ja nur drauf gewartet, auf diese Kontersituation. Und wir haben es wirklich geschafft, mehr Spielanteile, mehr ein Ticken mehr Risiko zu gehen, vielleicht nicht genug, bis ins letzte Drittel rein und haben kaum diese Umschaltsituation zugelassen.
Ja, das stimmt. Ne?
Wo andere, ich sag nur Stuttgart, ich glaube eine Woche vorher von Frankfurt 3 gekriegt hat und ja, viele schon 3 gekriegt haben von denen.
Ja,
das war schon nicht schlecht. Und trotzdem, und jetzt, ich rede jetzt nur so viel, um deine Stimme zu schonen.
Sehr nett, danke.
Chefarztbehandlung und dann darfst du gleich. Und was ich noch sagen wollte, erste Halbzeit nochmal Sprung zurück, wo du gerade Köhn sagtest, ey, Grüll und Köhn mit einem halben Jahr mehr Bundesliga, dann gehen wir in Führung in der ersten Halbzeit.
Das stimmt. Also vor allem Köhn auch, ne? Der ist noch an zwei, drei Stellen noch zu verspielt, weil er sich wirklich in gute Situationen bringt, aber geiles Spiel gemacht auf der Seite, ne? Und das ist halt einfach dann mit Blick auf offensives Selbstverständnis echt nochmal ein anderer Schnack. Ich fand sogar, dass er es diesmal defensiv einigermaßen gemacht hat.
Einigermaßen. Ich fand dann, ein Bruch war wirklich nach der gelben Karte.
Ja,
da war er erstmal vorsichtig. Und dann hat er ja so ein Glück gehabt, dass er für das absichtliche Handspiel nicht runtergeht.
Ja.
Der stoppt ja einmal mit dem Ball so einen öffnenden Pass, wo er komplett falsch steht in der Mitte. Und dann stoppt er den Ball mit der Hand. Da hat er ja schon gelb. Da hat er so ein Glück, dass er nicht runtergeht. Und dann war er so ein bisschen verunsichert. Ne, so. Aber zu verspielt sagst du ja. Aber ich glaube eher, es ist genau diese Zehntelsekunde mehr Tempo, die du in Deutschland brauchst. Und das ist der Unterschied zu Österreich oder der Türkei, wo Grüll und Köhn vorher gespielt haben. Ja, denn für Grüll galt das auch.
Ja, ich hab diese eine Szene ganz konkret vor Augen, wo ich meine, zu verspielen. Das ist, wo sie sich wirklich zu dritt in Überzahl im Tempo Gegenstoß auf Trapps Tor bewegen und Köhn perfekt freigespielt wird und der eigentlich freie Schussbahn hat. Und dann macht er diesen Haken nach innen und Collins antizipiert das und auf einmal hat er halt diesen Schrank vor sich und dann will er links vorbeigehen und prallt halt komplett an Collins ab unter den Ball.
Ja, da ist es dann schon zu spät, ne?
Genau.
Aber das waren auch so Stay-Momente, wo er einfach nachdenkt. Ja. Er denkt nach, was mache ich jetzt?
Ja.
Das ist genau die Zehntelsekunde, die du dir nicht erlauben kannst. Und Grüll hatte auch ein paar Szenen, ne, wo du denkst, wenn du jetzt abziehst oder jetzt spielst oder jetzt den Schritt machst oder ins Dribbling. Aber da ist noch diese kleine eingebaute Ösi-Bremse oder Super-Lüg-Bremse, weil du da halt einfach, da hast du ein bisschen mehr Zeit.
Ne? Ja, wobei mir Grüll in der ersten Halbzeit vor allem echt gut gefallen hat. Ne?
Ja, richtig gut, richtig gut. Es sind nur diese Abschlussmomente. Ja, genau. Es ist genau wie bei Köhn. Ne? Ja. Auch Köhn ist schon so drin in den Abläufen, genau wie Grüll. Das ist ja kein Zufall, dass er da der Go-To-Guy war in der ersten Hälfte.
Ja.
Dass das auch ein bisschen die Idee war. Dann nämlich, wer hat da rechts verteidigt? Collins, ne?
Mhm, genau.
Der ja auch eine erst 5 Bundesligaspieler hat oder so. Dass sie da in den Rücken wollten. Ne?
Ja.
Also die Abwehr aufreißen über rechts, über Weiser. Mhm. Ne? Und dann über die Mitte, über Schmied und Duck stehen dann rüber, am liebsten in den Rücken von Collins. Und da sollte Agu. Zwei, dreimal ging es auf, aber dann muss er ihn einfach mit der Pike scoring ugly.
Ja, und muss man auch sagen, leider, ich glaube, wenn Weiser einen besseren Tag gehabt hätte, wäre da auch mehr gegangen. Ja. Weiser hat so einen typischen Weiser-Tag gehabt, wo du halt eben schon in den ersten 15 Minuten siehst, also wenn der sich jetzt nicht rafft, dann wird das so ein klassischer Tag, wo die Abspieler einfach den Hauch zu ungenau sind, als dass es wirklich zwingend wird, so wie wir es eigentlich von ihm gewöhnt sind.
Ja, stimmt. Man muss aber auch sagen, dass es für ihn auch extrem schwer war, gerade in der ersten Halbzeit. Denn du hast gesehen, wo über welche Seite lief Mamouche die ersten 20 Minuten. Ne? Die haben halt gezielt auch versucht, bei Weiser in den Rückraum reinzukommen. Ne? Auch das Tor fällt so. Ja. Und die ersten Angriffe, auch da, wo so Friede getunnelt wird und so, ne, die kamen alle über die Seite, weil sie versucht haben, da zu attackieren. Und Weiser da, ja.
Aber es hat stark schnell verstanden, ne?
Also ja, aber du bist natürlich dann erstmal, Knauf war da ja auch noch unterwegs und so. Und du musst halt erstmal die Räume finden und gucken, wie weit muss Weiser mit zurückarbeiten? Wie sehr überlagern die auf der Seite? Deswegen war es ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich stimme ich dir zu, dass für Mitch das dann eng war. Aber er hatte Grüll auch noch vor sich.
Mhm. Häufig. Ja, weit entfernt vom Vorwurf, ne? Aber er war halt, sagen wir es einfach so, er war halt nicht so dominant, wie wir es von ihm gewöhnt sind, was aber natürlich auch an der Qualität des Gegners lag. Ey, man darf ja echt nicht vergessen, am Ende des Tages haben wir dann gegen den Tabellenzweiten und gegen Bayern Verfolger Nummer 1 gespielt, so.
Richtig.
Ja. Und deswegen auch da nochmal in der Summe weit weg von enttäuscht. Und du musst dir nur angucken, wie die Frankfurter sich nach dem Schlusspfiff verhalten haben. Mhm. Ne? Alle, als hätten sie gerade irgendwie am 34. oder am 32. Spieltag den entscheidenden Sprung auf Platz 1 der Tabelle gemacht.
Ja, richtig. Genau. Und das war auch so ein Aspekt von punktlos glücklich, ne? Dass die wirklich, die mussten bis zur letzten Sekunde, mussten die fighten und zittern. Ja, ja, wir haben ja sogar noch Amos Pieper als dritten Mittelstürmer reingeschmissen, ja, genau, dann. Ja. Am Ende. Ja. Aber die mussten sich also, diese drei Punkte waren von Frankfurt hart, hart erarbeitet. Ja. Und das hat man halt auch, also wenn sich Top-Mannschaften so freuen über ein biederes 1-0, dass sie nach Hause geschaukelt haben.
Ja, vor eigenem Publikum.
Vor eigenem Publikum. Ja. Dann ist das halt auch ein Zeichen von Respekt uns, ja, gegenüber. Und da muss man dann auch mal sagen, punktlos glücklich dürfen wir als bescheidene Reinhausfamilie, ja, im Mittelfeld der, in der Mittelklasse der Tabelle, dürfen wir das auch mal sein.
Hat Topmöller auch nach dem Spiel gesagt, ne? Also, dass sie.
Oh, ich habe die PK gar nicht gesehen. Weil
ich habe sie auch nicht ganz gesehen, aber nur gehört sinngemäß, dass er halt gesagt hat, ey, gegen eine extrem starke, strukturierte Bremer Mannschaft können wir echt zufrieden sein mit dem Ausgang.
Ja.
Also das sprach einfach wirklich dann auch unter der Summe oder in der Summe viel Respekt aus seinen Worten.
Ja, ja. Tipps. Punkt für dich, Heimsieg, auch ja, wenn der bei dir deutlicher ausfiel, aber 4-1 ist dichter dran an 1-0 als 2-3. Das gebe ich zu, ja, schlage ich keinen Kompromiss vor. Gerade die Aufstellung, sag mal eben, wie war das da?
Da hatte ich, also das Ding ist ja, und das finde ich dann unfair, Toni Jung wird Papa und ist deswegen nicht im Kader und reist ja wieder ab.
Wenn du ein Experte wärst, dann würdest du das antizipieren.
Genau, du Arsch, echt.
Ne? Ja. Ich hatte Milcheinschuss beim Radio die Aufstellung und deswegen habe ich Niklas Stark gesagt.
Ja, und das hat auch, war auch richtig.
Ja.
Und du hast auch im
und Veljkovic,
Sturm. Ja. Und im und Sturm Veljkovic. Hast du richtig gelegen?
Nee, habe ich falsch gelegen. Ich genau. Hatte Djinma.
Ja.
Und es gespielt hat Gröll.
Und ich hab gesagt top und gespielt hat Gröll.
Ja. Okay, also du hattest 9 von 11, ich hatte 10 von 11. Genau. Ich glaube, in der Vorwoche war es andersrum. Das ist auch, ne, Jan Siegert, stabil Fibrock Reinhaus.
Ja, genau.
Ne, bleiben wir dabei. Um den Bogen zu schlagen auf Stuttgart, du hast auch eben die Ole-PK gesehen, ne?
Ja, habe ich.
Den besten Satz fand ich, ja, montags trainieren wir mit ein bisschen mehr Intensität und montags im Mittelpunkt bei uns Abschluss, Abschluss, Abschluss.
Ja, ja. Okay, scheint er auch als Problemfeld identifiziert zu haben.
Ich denke, er hat das Spiel auch gesehen, Samstagabend, 18:30. Ja,
das glaube ich auch.
Übrigens, Fun Fact am Rande, Ole Werner, 2 gelbe Karten wegen Meckerns,
ja.
Marvin Duck Schnull.
Ja, ist das so?
Ja, und auch hier, liebe Bia, glaube ich, war das, hole ich wieder den Glitzer-Edding raus fürs Buch der Wahrheit. Der Hot-Take ist noch sowas von im Rennen. Marvin Ducks 0 gelbe Karten. Ich glaube, es war Bia.
Bist du sicher, dass der 0 gelbe Karten hat? Wir haben uns doch mal darüber unterhalten, dass er den Interview gegeben hat.
Wegen Meckerns, ne? Es ging um Meckern.
Ja, ich du weißt, ich hab dich sehr lieb, aber ich trau dir nur so weit, wie ich dich werfen kann.
Mann, scheiße, jetzt fälsche ich schon, jetzt habe ich schon ein Buch der Wahrheit voller Lügen. Ja,
ich wollte es gerade sagen.
Und du glaubst mir nicht.
Ja, nee, dass der Hot Take im Buch der Wahrheit, das glaube ich dir selbstverständlich, ja. Aber das mit den 0 gelben Karten, das möchte ich zumindest einmal kurz überprüfen, bitte.
Okay, aber das kannst du ja, junge Menschen googeln doch sowas.
Ja, das tue ich gerade. Allerdings scheitere ich gerade kläglich an der Browser-Werbung. Entschuldigung.
Okay, jetzt. Also.
So, hier, Marvin Ducksch. So, wo bist du denn, du kleiner Stinker? Oh ja, 0 gelbe Karten. Ja, komisch. Aber im DFB-Pokal hat er eine gesehen, oder? War das nicht so, dass wir uns nach dem DFB-Pokalspiel so darüber lustig gemacht haben, dass er davor gesagt hat, ja, ich werde jetzt auch, also beim Meckern werde ich auch aufpassen. Da hat er einen Tag später im DFB-Pokalspiel, glaube ich, gelb gesehen.
Ja, das weiß ich nicht mehr.
Ja, ich glaube, ja.
Ich weiß nur, in der Liga hat er noch keine. Ole Werner hat 2. Und wenn wir noch irgendwas Negatives finden wollen, dass wir nicht gewonnen haben in Frankfurt, lag natürlich an seinen Ecken. Ja,
ja, an seinen Ecken, genau.
Da
ja.
sind sich ja Große Experten, große Teile der Expertenwelt einig.
Ich hätte es jetzt auf die blondierten Haare geschoben, aber was weiß
absolut.
Ich schon.
Absolut. Dass er natürlich mit einer wirklich richtig geilen Ecke den Kopfball von Stark an die Latte, unsere beste Chance, vorbereitet, wird dann natürlich schnell vergessen. Aber
das war ein Pfosten. Und außerdem hat er auch die Flanke auf Weiser geschlagen, der kurz vor Schluss noch diesen.
Ja, das war ja keine Ecke, ne? Das war ja.
Ja, es war eine Flanke.
Vergessen wir das. Schreiben weiter. Ich mache ein Eselsohr ins Buch der Wahrheit und wir lösen das nächste Woche auf.
DFB-Pokal war übrigens auch keine gelbe, keine Ahnung, was mein Kopf mir da wieder für einen Streich spielt. Ich bin krank, ich bin im Delirium.
Ja. Chefarztvisite.
Ja.
Ich konnte noch mal kommen und deinen ganzen Körper mit Vigvaporub einreiben.
Jan Siegert hat das Gespräch verlassen.
Düt, piep, düt, piep, düt. Piep. Oh, ich kriege hier einen Anruf auf der zweiten Leitung von deiner Frau.
Grade. Ja, die hört mit.
Die beste Nachricht der Ole PK eben, wir haben sie beide gesehen, nochmal kurz Uhrenvergleich, Orientierung, wir zeichnen auf Donnerstag, früher Nachmittag, wie spät ist, 14:30 oder so, ne?
Ja, Viertel vor drei, ja.
Viertel vor drei. Die beste Nachricht, Montag wurden Abschlüsse geübt. Die schlechteste Nachricht, 2,5 Monate Verletzungspause, Kicke top.
Ja, scheiße. Manu. Er war gerade nah dran.
Ja.
Es gab noch eine gute Nachricht übrigens.
Mhm.
Jens Day ist wieder da.
Ja, aber er hat noch keine, hatte er schon Startplatz? Garantie? Noch Werner, nicht, ne?
Nee, aber Werner meinte, ja, also der ist wieder eine Option und dann gucken wir mal für wie lange. Also ich bin eher, gehe davon aus, dass er ihn bringt und ihn dann im Zweifel nach 40 oder nach 45 Minuten runternimmt.
Ja, aber mal ganz ehrlich, der hatte ja keine Muskelverletzung oder einen Sehnenanriss oder so. Also der hatte Nacken, Nacken. So, der Nacken der Nation war das. Und wenn du Nacken hast, dann kannst du auch 70 Minuten spielen oder 80 oder 90. Das ist ja kein Nichts, was, weißt du?
Ja, du, also ich gehe davon aus, dass der locker 60 Minuten kann.
Das wäre sehr gut, weil das geht dann ja gegen Nick Woltemade vermutlich auf der Position.
Ja, stimmt.
Auch. Darüber sprechen wir gleich noch. Ja, Ole PK, ne? Wie gesagt, Kicke top, 2,5 Monate. Dann wurden auch Fragen gestellt, wird ein Ersatz geholt im Sturm, im Winter?
Oh Gott.
Hat sich Ole noch ein bisschen bedeckt gehalten, hat jetzt aber auch nicht gesagt, auf keinen Fall.
Ja, nee, er meinte sogar, ja, wir prüfen das natürlich immer und selbstverständlich hat auch eine Verletzung von Kicke top Einfluss auf unsere Überlegungen. Aber was soll er sagen, ne? Dass sie da hingucken, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Andersrum, finde ich, wird halt auch ein Schuh draus. Er ist echt ärgerlich für Kicke, aber muss halt eben auch sagen, Stand jetzt drückt uns da auch in der zweiten Reihe der Schuh noch nicht wirklich.
Ja, gut, okay, er ist natürlich aber ein anderes Stürmerprofil, das wir so nicht haben.
Ja.
Ne? Also du hast natürlich Grüll und Schinma und Berkey, aber das sind ja nun nicht diese klassischen Niklas Füllkrug-Klone, ne? Oder die Skills, die Kicke top jetzt originär mitbringt. Wobei dann die Frage ist, was willst du dann irgendwie im Januar, wenn der Ende Februar wiederkommt, jetzt noch einen bulligen Stürmer holen? Das ist natürlich auch Quatsch. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube, die Diskussion bei Werder auch in der Geschäftsleitung und mit Ole über Nachbesserungen im Winter, auch Hashtag im Sommer ja eher bescheiden geshoppt. Ich glaube schon, dass sie sich die Frage stellen und dass jetzt halt auch die nächsten Spiele, Stuttgart, Bochum, Pauli, je nachdem, wenn wir mit, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, aber wenn wir da mit, keine Ahnung, mit 7 Punkten uns dann wieder Richtung Platz 8 orientieren, dann ist, glaube ich, auch die Schatztruhe nochmal offen im Winter. Zumindest eher, als wenn wir auf Platz 13 stehen.
Ja, und ich meinte das neu schon zu dir, ne? Wahrscheinlich wird jetzt die Position, die wir im Sommer schon als eigentlich so eine geile Schlüsselposition identifiziert haben, nämlich mehr Kreativität und Qualität fürs Offensivspiel, das wird jetzt wieder der Running Gag der nächsten 5 Jahre, so wie es der Sechser in den letzten 5 Jahren war.
Der Zehner ist der neue Sechser.
wo sie wieder sagen, heute sehen wir eigentlich keinen Handlungsbedarf. Ja. Da warten wir darauf, dass ein Spieler wie Marco Grüll sich weiterentwickelt.
Ja, ja.
Das wäre ehrlicherweise das, wo ich würde es mir so tierisch wünschen, dass sie sich auf der Position ein mit Qualität holten.
Ja.
Gerüchte dazu gibt's nicht. Stattdessen treiben irgendwelche wild gewordenen Berater und Transferexperten vermeintliche hartnäckig den Namen Mathis Tell durch die Gegend.
Ja.
Also ich glaube nach wie vor nicht dran, dass da in irgendeiner Form was dran ist. Das ist einfach so unsinnig in allen Belangen. Aber wahrscheinlich, weil ich das jetzt gesagt habe, kommt dann übermorgen die Meldung, wer das sich mit Mathis Tell einig.
Man darf aber auch nicht vergessen, dass es die letzten Jahre immer so war, dass diese ganzen Gerüchte, diese Gerüchtemaschine, diese Gossip-Industrie, die da jetzt immer losgeht, kurz vor der Winterpause, Mathis Tell, dass es fast, also so gut wie nie gestimmt hat. Und dass Werder immer Spieler aus dem Hut gezaubert hat, wo niemand mit gerechnet hat, was nie nach außen gedrungen ist. Und diese ganzen komischen Transferexperten, die in München sitzen. Naja, Mathis Tell vielleicht interessant, aber wenn man bedenkt, dass der Name wird gehandelt bei 14 Erstligisten in ganz Europa. Einfach, weil Bayern ihn von der Payroll haben will.
Ja, was war denn eigentlich, wer das letzte vielversprechende Wintertransferidee? Erinnerst du das spontan? Ich weiß, dass wir irgendwie die letzten Jahre im Winter mal jemanden geholt haben, wo wir dachten, oh, das ist ganz geil. Fällt dir da spontan was ein? Staye kam im Sommer, ne?
Thomas? Staye kam im Sommer. Ich bin noch da.
Also ich weiß, guck mal, Delaney war zum Beispiel ein Wintertransfer, das erinnere ich noch.
Ich weiß noch, letztes Jahr Boré ging im Winter.
Ja, genau. Das erinnere ich auch noch. Wahrscheinlich ist es wieder was total auf der Hand liegt und es uns wieder einfach nur nicht einfällt. Und dann werden wir wieder erbost zurechtgewiesen. Aber es fällt mir jetzt spontan in der Tat auch nicht an. Aber also erwiesen ist, dass im Winter mitnichten das Verlegenheitstransfers sind, sondern man da, wenn man ein bisschen Glück hat und seine Hausaufgaben gemacht hat, durchaus nochmal auch jemanden an Land ziehen kann, der einen tatsächlich weiterbringt. Deswegen, Ich hoffe, dass sie da drüber nachdenken und dann halt eben auch nicht in vorderster Front, sondern eventuell in der Reihe dahinter. Das fände ich sehr vielversprechend.
Ja, denke ich auch, ne? Das offensive Mittelfeld. Ja, im Prinzip, ja, dass wir so Sätze hören wie mit dem Sechser, Klammer auf, auch in einer Zeit, als wirklich kein Geld da war, Klammer zu, muss man auch sagen. Ja, stimmt, ne? Aber alleine dieser gescheiterte Versuch mit Naby Keita letztes Jahr zeigt ja schon, dass sie das Problem zumindest erkannt haben, aber da halt nur ins Klo gegriffen haben und nicht das Goldene losgezogen haben mit Keita. Und auch die Gerüchte, wie gesagt, ich habe ja immer noch dieses kleine Draxler-Trauma aus dem Sommer. Ja, ich könnte mir das schon vorstellen. Apropos, wir hatten ja, habe ich auch vor ein paar Monaten mal erzählt, offiziell bestätigt von Anne Laufmann, Werder-Vorstand bei unserem Fanclub-Treffen, dass Werder ernsthaft im Sommer dran war an Silas.
Er ist dann zu Roter Stern Belgrad gegangen.
Ja, und hat gestern gegen Stuttgart gespielt.
Und mit seinem Team 5-1 gewonnen.
Ja.
Ja, what goes around comes around.
Da gab's für den VfB eine Schräubli.
Ja,
eine Schräubli gab's da, eine richtige Schräubli-Kehrwoche. 5-1, hast du gesehen?
Zumindest in der Konferenz habe ich es gesehen, wobei das war das frühe Spiel, ne? Haben die nicht um 19 Uhr gespielt?
Ja.
Da war ja nur ein anderes Spiel noch, ich habe es nebenher laufen lassen. Ja, was kann ich sagen? Ich habe es dann auch direkt bei Blue Sky in deine Richtung gefragt. Ist das jetzt gut oder schlecht? Aber das sah defensiv, sah es teilweise hanebüchen aus.
Ja.
Wie die ein ums andere Mal immer wieder in Konter gelaufen sind. Wow.
Ja, also ich meine, Belgrad, das ist Hexenkessel, ne? Also das ist, glaube ich, wirklich man hasst es, glaube ich, da zu spielen. Aber die führen ja sogar.
Ja.
Ne, die führen ja sogar und brechen dann komplett auseinander. Ich habe mir nur so längere Highlights angeguckt. Wobei Ole auch danach gefragt wurde, ne, eben in der PK und auch meinte, naja, so richtig vergleichen kann man es nicht, weil Belgrad stand halt zweite Halbzeit, nachdem sie 2-1 führten, nur noch am 16er und hat nur noch gekontert, langer Hafer auf diesem Kackplatz.
Ja.
Ne, so, das kann man natürlich nicht 1-1, also so wollen wir ja nicht spielen zu Hause. Können wir gar nicht spielen.
Oh, lass uns mal früh in Führung gehen, dann gucken wir uns mal an, wie das läuft.
Ja, okay. Ja, aber wackelig sind die, ne? Und auch wie die sich gegenseitig angeguckt haben, da ratlos.
Ja, und es ist halt eben dann ja letzten Endes auch etwas, was bislang nur so von den Medien so gemurmelt wurde, ne? Aber mit jeder Nichtleistung, die der VfB bringt oder mit jedem Nackenschlag, den der VfB kriegt, wird das natürlich auch eine Sache in deren Köpfen, ne?
Ja.
Kommen jetzt irgendwie aus dieser, naja, es war keine Invincible-Saison letztes Jahr, aber sie waren halt einfach irre stark. Es war ein bärenstarkes Team letztes Jahr
und bleiben halt jetzt. War es sogar eine Invincible-Saison, ja.
Ja, und bleiben halt jetzt hinter ihren Erwartungen zurück, ne? Und mit jedem Spiel, mit jedem Zeitungsbericht, der von Reality Check spricht, ist die Gefahr größer, dass es auch Einzug in die Köpfe derer erhält, die in dem Jahr davor fast abgestiegen sind, ne?
Richtig, in der Vorvorsaison, ja, genau.
Ja, genau, also im Jahr davor, genau, ja.
Richtig, da waren sie ja, haben sie ja noch Abstiegsrelegation gespielt.
Ja, genau. Das
vergisst man ja gerne, ja. Ja, klar. Ne? Sehe ich auch ganz genauso. Und es ist halt auch so ein bisschen wie bei Leverkusen, ne? Wo dann halt einfach, du hattest den Erfolg, du hast das Maximum rausgeholt aus dem letzten Jahr. Auch individuell haben ja alle das Maximum rausgeholt. Führig, Mittelstädt sind Nationalspieler geworden.
Ja.
Ne? Mio ist plötzlich ein Spieler, der vom No-Name plötzlich einen Marktwert von 50 Millionen hat und so weiter.
Genau.
Ne? So Nübel ist Nationalkeeper und so weiter und so weiter. Vergisst man alles. Und Leverkusen ja genauso. Wo dann kommst du nicht mehr an deine 100% und dann bist du zwar immer noch eine richtig gute Mannschaft, aber wenn du dann nicht richtig zuschnappst, ne, dann gewinnst du halt nicht mehr jedes Spiel automatisch. Was ich überlegt habe, ne, mit der Psychologie, klar. Und auch die ratlosen Gesichter und auch dieses müde, abgekämpfte Gesicht, da kann ich mich gestern erinnern, wie sich Rouault war das, glaube ich, der wirklich guckte, ne, als sei er gerade, hätte er gerade einen Gewaltmarsch von 100 Kilometern gemacht. Ja. Völlig fertig. Und soll jetzt einen Zauberwürfel auflösen. Weißt du, so hat er geguckt in die Kamera. Die Frage ist ja, ne, was ich überlegt habe, klar, dass arbeitet in deinem Kopf und nagt an deinem Selbstbewusstsein. Ne? Auf der anderen Seite dachte ich gestern, haben die nach dem 1-2 nicht einfach die Champions League schon komplett abgeschrieben? Also müssen wir nicht, ist es nicht genauso wahrscheinlich, dass gegen uns dann die trotz Top-Leistungsreaktion kommt, und sie, die Champions League, da waren sie eh schon raus. Da sind sie jetzt, glaube ich, 27. in dieser neuen Tabelle.
Ich glaube, dass die Gefahr ist auf jeden Fall da, dass die jetzt kommen und sagen jetzt erst recht so und wir dann stehen und Hose runter, Blockflötengesicht. Aber ich glaube mitnichten. Ich habe der Christoph Kramer sagt das ganz oft irgendwie bei jeder Gelegenheit, wo er das irgendwie mal gefragt wird.
Ja.
Du stehst nicht auf dem Platz, fängst das 2-1 und sagst, nee, jetzt ist mir egal.
Ja,
das passiert einfach nicht. So, okay. Ne? Und das kann ich selbst auf Kreisliga-Niveau, kann ich dir sagen, wenn du das 2-1 fängst, dann willst du unbedingt das 2-2 machen.
Ja, so. Okay, ich habe auch mal Fußball gespielt, vielen Dank. Aber, aber nach dem 1-3.
Du bist ja immer motiviert.
Ja, ich spiele ja nur, wenn wir in Führung liegen.
Also so. Sehr gut, ja.
Erst ein Gegentor, habe ich keinen Bock mehr, gehe ich raus. Nein, aber ich dachte halt so, ja klar, okay, ist so, natürlich, ne? Aber trotzdem, für nach dem Spiel, ob sie jetzt nicht sagen, also wirft die das jetzt komplett, werden die Knie noch weicher, ja? Dass man denkt, oh, jetzt haben wir schon trotz Führung und so und jetzt nach Bremen, jetzt müssen wir zu Grüner Stern Bremen in den Hexenkessel, ja, wie, ne? Oder sagst du, ey, und jetzt scheiß auf Champions League und jetzt gucken wir, dass wir zumindest in Europa League kommen und jetzt geben wir doppelt so viel
für
die Liga?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube wirklich, dass die letzten Wochen, die sind ja auch, die sind ein Punkt, sind Elfter, glaube ich, ne? Ein Punkt vor uns.
Ja.
Meine ich, ja. Also die kommen vom 2., sind jetzt Elfter. Die Medien schreiben seit Wochen, oh, Stuttgart bleibt mit den Erwartungen zurück. Jetzt kriegen die gerade eine 5-1-Schraube in Belgrad. Die kommen mit einem Fragezeichen im Kopf.
Ja, das stimmt. Ja.
Und Und ich glaube, das ist eine Mannschaft, die im Selbstverständnis noch so unterwegs ist, dass wenn die gegen Werder in der ersten halben Stunde 2-3 Erfolgserlebnisse hat, dann sind die wieder komplett da. Das kann ich mir total gut vorstellen. Aber ich glaube, dass diese erste halbe Stunde einfach extrem wichtig wird.
Sehr guter Punkt. Finde ich einen total guten Punkt. Was auch noch dazu kommt, ich glaube, die sind auch genervt. Die haben jetzt nämlich, also die leben aus dem Kulturbeutel.
Ja, das stimmt.
Aus dem Turnbeutel. Belgrad, Bremen, Regensburg. Ja. Das sind drei richtige Kacktermine für die. Ja. Richtige, glanzlose Kacktermine, die alle auf die Knochen gehen.
Also ich sag dir, wenn Werder es schafft, die ersten 20 Minuten zu dominieren, Dann wird das Fragezeichen größer.
Dann lass uns einsteigen, Diggi. Dann lass uns einsteigen. Warum sind die erste halbe Stunde, meintest du, oder die ersten 20 Minuten sind entscheidend, weil man da die Chance hat, da können wir sie schon brechen.
Ja, weil die, ich glaube, dass die mit einem Selbstverständnis nach Belgrad gefahren sind, dass die gesagt haben, ey, hier reichen uns 80-90%. Dann gehen wir hier durch. Weil einfach, ne, niedrigere Liga und einfach. Qualität ist jetzt dann nicht so wie, keine Ahnung, Paris oder Real oder so.
Hat aber nicht geklappt.
Genau, Reality Check. Ne?
Also Schäuble.
Und dann halt aber eben auch mit diesem, die gehen halt raus aus dem Spiel mit dem Gefühl, nee, also aufbäumen nach Rückstand haben wir auch nicht mehr geschafft. So, jetzt müssen sie zurück in die Bundesliga, sie müssen nach Bremen. Unangenehmes Spiel für so eine Mannschaft, glaube ich wirklich.
Ja,
und wenn die jetzt auf den Platz kommen und Werder sagt die ersten 15 Minuten, Alter, wir werden euch sowas von zu Tode pressen und wir werden euch so auf den Sack gehen und wir werden euch so nerven, dann werden die gar nicht die Möglichkeit haben zu mir, ach guck mal, es geht doch.
Ja.
Ja, sondern es wird im Kopf wird diese Spirale weiter nach unten gehen. Oh, ey, Alter, jetzt stressen die uns auch noch so.
Ja.
Weißt du?
Allerdings finde ich total gut und bin ich komplett bei dir, würde ich auch so sehen. Allerdings muss man dann natürlich auch aufpassen, wenn du dann presst und die früh brechen willst, ist natürlich die Gefahr auch groß, dass du dann den blöden Konter kriegst und
natürlich.
Das Momentum wieder kippt. Aber deswegen, okay, Entschuldigung, jetzt habe ich es auch verstanden, deswegen meintest du, die erste halbe Stunde ist so wichtig.
Genau.
Ne? Guten Morgen, Thomas.
Und das, was du sagst, also genau das, ne, das, was du sagst, also du musst natürlich aufpassen, dass du nicht komplett überpaced, Stichwort junge Hundewelpen.
Und
da irgendwie komplett drüber gehst. Aber das Gleiche gilt für die halt auch. Das kann genauso gut sein, dass Hoeneß die irgendwie 20 Minuten lang vor dem Anpfiff in der Kabine anbrüllt, und sie anzündet und anspitzt. Und jetzt zeigt ihr denen, dass Belgrad ein Ausrutscher war. Und jetzt zeigen wir den Bremer mal, wo der Hafer hängt. Und wenn die dann nach 5 Minuten komplett überpacen und Werder setzt einen Konter, und dann steht es auf einmal 1-0, dann brechen die auch zusammen. Also ich glaub, deswegen sage ich, die erste halbe Stunde wird so interessant.
Hast du recht.
Ja, zumal es kann auf beiden Seiten kippen.
Ja, aber die ja nun auch, genau wie wir, kein Team sind, das sich gerne hinten reinstellt und kontert. Und damit wird ja jetzt Hoeneß auch nicht anfangen. Der wird ja nicht nach diesem Belgrad-Spiel und vor einer englischen Woche, die ja für die auch wichtig ist, wird er ja jetzt nicht sagen, so und jetzt vergessen wir alles, was wir je gespielt haben und lassen Werder erstmal kommen und kontern die aus. Nee, hast schon recht. Da wäre eigentlich der Ansatz. Was mir ganz gut gefällt ist...
Scheiße, Thomas, wir müssen Pause machen. Nee. Ich muss direkt einmal telefonieren gehen.
Dann machen wir ein Jeopardyle.
Also,
bis gleich.
Bis dann, ciao.
So, zwei gehen in die Jeopardy-Pause, aber nur einer kommt zurück. Wer ist der Täter? Willkommen beim Bochum-Podcast True Crime. Der Kreis der Verdächtigen ist klein. Nein, ernsthaft, der arme Jan ist nicht nur krank, hat jetzt auch noch beruflich eine Menge Stress reingekriegt. Streik bei Radio Bremen. Und da muss der Chef halt selber kellnern, ne? Auch wenn er krank zu Hause sitzt. Wünscht ihm gute Besserung. Und bringt die Woche gut zu Ende. Gutes Spiel wünschen wir euch. Rate die Aufstellung und unsere Tipps stellen wir später rein bei Blue Sky und bei X. Danke fürs Zuhören. Sorry, dass kurz so ausgefallen ist. Bis nächste Woche.
Tschüss.